Maranatha. Erstmal was Schönes vorweg. Ich freue mich, wenn ich in die Gemeinde komme, dass ich so herzlich von euch aufgenommen werde. Ich denke, das darf man auch mal sagen. Bin eigentlich immer vorsichtig mit Lob, weil wir wollen ja alle Lob und Ehre dem Herrn geben, ich weiß. Aber es denke ich auch angebracht, wenn man merkt, ey, hier ist man willkommen. Und dafür wollte ich mich einfach bedanken. Es war Schönes. Ist natürlich nicht zwingend nötig für die Arbeit. Ja, ich würde auch dorthin gehen, wo ich merken würde, es gehen plötzlich 30%, kein Thema. Aber es macht die Sache natürlich vom Herzen, bin ich ehrlich, einfacher. Es ist viel, viel schöner. Man wird schneller warm, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, ich habe ein Thema mitgebracht. Offenbarung, Kapitel 21. Aber nein, es soll nicht um Straßen aus Gold gehen. Obwohl der Johannes in den letzten zwei Kapiteln dort zurückgeht zum Anfang. Oder es beginnt mit der Neuschöpfung und es endet mit der Neuschöpfung. Wir können doch da sagen Amen, oder? Es zeigt, dass Gott dich und mich nicht aufgegeben hat bis zum Schluss. Deswegen schließt das Buch auch, Offenbarung, mit der Neuschöpfung. Damit du weißt, dass du für Gott das gleiche wert bist, wie noch am Anfang, auf der Seite 1, auf der Seite 2, auf der Seite 3. Und interessant ist, dass Gott aber auch noch was vorhatte dadurch, dass wir diese Neuschöpfung oben im Himmel, das neue Jerusalem, dass er uns das aufzeigt, was sich eh von uns, entschuldige den Ausdruck, keiner vorstellen kann. Damit deine Gedanken, deine Motivation, deine Entscheidung weggelenkt werden vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Wisst ihr, dass das auch die Entscheidung von Mose war, als er entschieden haben konnte, ob er die Schätze Ägyptens, wie es in Hebräer 11, Vers 26 heißt, oder die Schmach Christi wählen soll. Er war an der Reihe, er konnte entscheiden. Er hat gesagt, ich nehme die Schmach Christi, weil ich gucke aufs Unsichtbare, was danach kommt. Das sehe ich jetzt noch nicht. Aber weil ich weiß, dass es kommt, entscheide ich mich jetzt für das, was menschlich gesehen eher unlogisch ist. Für die Schmach Christi. Dafür entscheide ich mich. Dann interessant ist, wir hatten es heute dem Wolfgang Seiß gedankt, es mit Namen gehabt. Und ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre, also bei mir würde es nicht mehr heißen, das neue Jerusalem, bin ich ehrlich. Weil mit was verbindest du Jerusalem jetzt? Wer verbindet Jerusalem, wenn es die letzten zwei Kapitel der Bibel nicht geben würde, mit Frieden? Keiner, oder? 30-mal belagert, 10-mal zerstört, auch heute noch. Wenn wir heute gucken, hören wir von Jerusalem Friede, Freude, Eierkuchen oder eher das Gegenteil? Aber Gott nennt den Namen immer noch Jerusalem. Immer noch Frieden. Obwohl keiner von uns das je verstehen kann, weil der Name ist Heuchelei. Der Name stimmt nicht. Da war kein Frieden, da ist kein Frieden. Aber Gott nennt den Namen immer noch Jerusalem. Interessant ist auch, wie das 21. Kapitel aufgebaut ist. Er sagt, eine Stadt kommt vom Himmel. Gab es sowas schon mal, dass eine Stadt vom Himmel kommt? Nein, und wird es auch nie wieder geben. Dann kommen vier mysteriöse Verse, ein einfacher Einschub. Da geht es plötzlich gar nicht mehr um Jerusalem. Und ab Vers 10 fängt der Johannes wieder an, dass er sieht, das neue Jerusalem kommt auf diese Erde. Und um diese Verse, die dazwischen sind, die nicht von Straßen und Gold handeln, die nicht handeln, wie schön es dort ist, sondern anscheinend ein Einschub ist zwischen diesen zwei Ereignissen, obwohl sie ja das Gleiche sind. Es kommt ja nicht zweimal die Stadt runter vom Himmel, aber er fängt an, dann plötzlich kommt ein Zwischeneinschub und dann fängt er wieder an. Und um diesen Zwischeneinschub, den will ich mit euch heute anschauen. Was bedeutet uns dieser Zwischeneinschub? Gut, Ich darf euch einladen, wem es möglich ist, mit mir niederzuknien, damit wir den Beistand des Geistes Gottes sicher haben und dass unsere Herzen hoffentlich aufgemacht werden. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich als unseren König, als unseren Gott und Retter haben dürfen, der alles gegeben hat, seinen Sohn, Jesus Christus, der für uns gestorben ist und uns jetzt im Himmel vertritt, der jetzt dein Blut für uns gelten macht, der uns jetzt reinigen möchte. Vater, wir danken dir dafür. Bitte helfe uns, dass kein einziger heute, der hier im Saal ist, nicht ohne deinen Segen nach Hause geht. Vater, das bitte ich dich von ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir diesen Einschub anschauen, interessant, dass Johannes ein Wort öfter benutzt, wenn er das Jerusalem uns aufzeigt. Ein total harmloses Wort. Er sagt immer, ich sah es. Vers 1, 2, ich sah es. Nicht wie der Petrus und der, muss ich selber spicken, Petrus und der Abraham. Da heißt es, sie warteten auf die neue Stadt. Auch nicht wie der Jesaja, der schon im Kapitel 65 über die Stadt geweissagt hat. Nein, Johannes sieht sie. Und das ist interessant, denn in der Offenbarung kommt immer zuerst Sehen. Und was kommt danach?
Hören.
Erst danach kommt es Hören. Das ist interessant, oder? In der Adventgemeinde sollen wir die Adventbotschaft, die dreifache Engelsbotschaften, Entschuldigung, Ausdruck, reden. Aber was macht der Johannes? Hört er sie erst oder sieht er sie? Er sieht zuerst die drei Engel und dann hört er es. Merken wir, was das für einen Unterschied machen würde, wenn die Welt erst unsere dreifache Engelsbotschaft sehen würde und dann erst hören. Mein Jugendleiter hat mal zu mir gesagt, Dominik, mach Mission und wenn es sein muss, wenn es anders nicht geht, dann mach den Mund auf. Das hat mich immer verletzt, weil es hat mir gezeigt, dass mein Verhalten nicht übereinstimmt, oder? Aber ich bin dankbar für seine Aussage, oder? Mit dem anderen Punkt habe ich kein Problem, mach Mission und mach den Mund auf, ja, ist immer gut. Aber er sagt mir, nee, wenn es sein muss, wenn du dir anders nicht mehr helfen kannst, Dominik, dann benutzt deinen Mund dazu. Johannes sieht die neue Stadt. Wir fangen an mit Vers 5. Offenbarung Kapitel 21, Vers 5. Da beginnt dieser Einschub. Da sagt Johannes, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach. Nur bis hierhin. Um wen geht es hier? Von wem erzählt der Johannes hier? Es ist der Vater selbst. Es ist Gott, der Vater selbst. Achtung, es heißt eigentlich die Offenbarung Jesu Christi. Es soll doch Jesus in der Offenbarung bekannt werden. Von ihm hören wir, dass er der Löwe ist. Von ihm hören wir, dass er das Lamm ist, das von Anbeginn geschlachtet ist. Von ihm hören wir, dass niemand würdig ist, die Siegel zu öffnen, außer das Lamm. Aber hier kommt der Vater. Hier spricht Johannes den Vater von uns. Er sagt, der Vater spricht jetzt. Was bedeutet es für dich jetzt in den wenigen Versen der ganzen Bibel, wo der Vater selbst spricht? Was bedeutet das für dich? Vater selbst spricht jetzt die Worte, die wir jetzt gleich hören. Aber nicht nur das, sondern wir erfahren auch vom Johannes, von wo er die Stimme hört. Und zwar nicht von irgendeiner Ecke, nicht von irgendwo ganz da hinten, vielleicht dass man denkt, er hätte sich vielleicht verhört, sondern vom Thron Gottes selbst hört er diese Stimme. Der Vater spricht vom Thron selber. Jetzt könnte man denken, was ist an dem Wort Thron so besonders? Aber wenn ich euch jetzt was sage, zieht es euch die Socken aus. Die Adventisten denken immer, dass das Lamm in der Offenbarung am meisten vorkommt, oder? Und ja, es kommt am drittmeisten vor. Aber es wird geschlagen noch von zwei anderen Wörtern. Und zwar vom Thron, denn es kommt 37 Mal vor. Der Thron Gottes, Geschwister, kommt öfter vor wie das Lamm, ohne dass wir jetzt das eine mit dem anderen aus irgendwie dagegen machen wollen, überhaupt nicht. Aber der Thron Gottes ist mit der Offenbarung so eng verknüpft, du kannst es gar nicht trennen. Weil dort auch die ganze Machtzentrale vom Vater und vom Sohn ist. Dort regieren sie über die Welt. Dort regieren sie über die ungefallenen Welten. Wir können einfach lesen, Psalm 103, Vers 19, aber ihr kennt ihn. Das ist jetzt kein Aha-Erlebnis, aber ihr könnt es trotzdem mal lesen. Psalm 103, Vers 19. Da heißt es, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Geschwister, ich bin ehrlich, manchmal habe ich mit diesem Wort ein Problem mit dem Wort alles. Denn manchmal denkt man, gilt dieser Vers auch vor 80 Jahren, wenn die Gestapo vor deiner Tür steht? Hast du dann auch diesen Thron Gottes vor deiner Augen gehabt? Hast du dann auch gesagt, ey, da regiert jemand auch über Deutschland? Oder hast du dann gedacht, ey, Hilfe, da ist alles vorbei? Und wenn jemand sagt, du Dominik, du weißt doch gar nicht, von was du redest, du warst da gar nicht dabei, das stimmt, aber dann mache ich eine Zeit, wo ich dabei war, vor 40 Jahren. Wenn das Ministerium für Staatssicherheit plötzlich da ist. Oder wenn du einfach nur durch dessen Land durchfahren willst, hast nichts verbrochen und die sagen, Kofferraum aufmachen und die zerlegen dir dein Auto bis in so viele Teile, was du gar nicht kannst. Weil sie denken, da ist irgendwo eine Person oder wie auch immer dort reingeschleust, wie auch immer. Glaubst du dann auch noch an diesen Thron, der alles regiert? Aber die Geschichte zeigt, diese gingen. Der Thron geht nicht weg. Gottes Macht bleibt. Gott hat ihnen eine Zeit gegeben, regieren zu dürfen, um zu sehen, wie sie Macht definieren. Aber Gottes Macht bleibt. Sein Thron bleibt. Und von dort hörte Johannes die Stimme des Vaters, nicht von irgendwo anders her. Jetzt hören wir mal, was denn diese Stimme uns zu sagen hat, der Vater. Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gott sagt hier, ich mache alles neu. Achtung, er repariert nicht. Menschen haben tausende Jahre versucht zu reparieren. Hat nicht funktioniert. Politiker probieren zu reparieren. Aber Gott macht neu. Und zwar nicht ein bisschen neu, sondern alles neu. Wir haben alle gerne neue Sachen, oder? Ihr müsstet mal sehen, wenn meine Tochter was Neues zum Anziehen bekommt. Manchmal kann ich es auch mir gar nicht mehr antun, weil dann kommt irgendwann mal nicht mehr, ach, ist die süß, und manchmal wird es dann nervig, ja, wenn sie dann vorm Spiegel und dann muss man, und dann müssen auch die ganze Familie muss zuschauen, wie sie das, ist manchmal, ah, Hilfe! Aber ich denke mir dann, Dominik, sei ehrlich, hast du nicht auch gern eine neue Jeans? Du würdest das jetzt nicht so wie die Tochter machen, aber denkst du auch nicht im Laden, wo du weißt, es ist nagelneu, da war noch keiner drin. Oder neues Auto, wir haben alle was Neues, weil es sowas Unbelastetes ist. Doch Gott will nicht reparieren. Gott will neu machen. Aber weil Gott weiß, dass sich das wie ein Märchen anfühlt, keine Tränen sollen dort sein, keine Sünde, kein Leid. Du musst selber lachen, oder? Wer sollte dir das glauben? Wer sollte dir das draußen wirklich glauben? Weil Gott es wusste, dass du und ich das noch nie erlebt haben. Das hat keiner von uns erlebt, selbst wenn du in Israel gewohnt hast, selbst bei König David, bei der Blütezeit, sowas gab es nicht, kein Leid und Geschrei. Das sind alles Märchen. Sagt der Vater selbst, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, weil sie sich so märchenhaft anhören. Aber was erzählst du jetzt deinem Nachbarn? Oder wenn du im Herzen wirklich denkst, sowas habe ich noch nie gesehen und sowas kann es gar nicht geben. Was für Wahrheit oder was für Bestätigung hast du, dass dieser Vers wirklich einmal kommt? Oder willst du dem Prediger einfach nur das blind glauben, weil es da drin steht? Ist auch eine gute Sache. Aber wenn du im Herzen keine Bestätigung für dich hast, wird der Glaube spätestens dann, wenn du selber der bist, der Leid hat, an diesen Text nicht mehr denken. Was für eine Gewissheit haben wir? Interessant ist, dass genau Gott dies schon mal ins Leben gebracht hat. Genau vor 2000 Jahren kam Gott durch Jesus, durch seinen Sohn und er hat die Tränen abgewischt, er hat den Tod besiegt. Wer weiß noch, wer der Erste ist, den er vom Toten auferweckt hat?
Lazarus.
Nein, das war der Letzte. Aber danke dir, Bruder, das war eine Horrorgeschichte, die meisten Leute waren bei seinem Wunder dabei. Die erste Geschichte war, wo eine Frau gesagt hat, meine ganze Rentenversicherung, alles vorbei. Der Jüngling von Nein. Wo er die Tränen der Mutter abgewischt hat und ihr den Sohn wieder zurückgebracht hat. Wo er jeden Schmerz, den er konnte, lindern konnte. Jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, komm, es ist 2000 Jahre her, warst du da dabei, Dominik? Hast du das buchstäblich gesehen? Oder babbelst du nur nach, was andere dir sagen? Was machst du jetzt dann? Wenn dein Nachbar oder der nur auf der Straße siehst, oder dein Freund, der dir wirklich ehrlich sagt, du, ich würde es gern glauben, aber ich war nicht dabei. Geschwister, auch für solche Menschen hat Gott noch eine Bestätigung, dass er alles neu machen wird. Und den Text schauen wir uns jetzt an. Aber da werden wir jetzt vielleicht den einen oder anderen aus diesem Saal verlassen. Aber dieser Text steht drin und er ist deine und meine Bestätigung. Und auch die Bestätigung für den du diese Geschichte erzählst. Dem du dieses Märchen erzählst, dass es einen Ort gibt, wo es kein Leid gibt. Das ist die Garantie. Weiß denn jemand den Paralleltext zur Offenbarung 21, Vers 5? Kennt den jemand? Wir wissen ja, die Offenbarung ist ja eigentlich ein Sackbahnhof. Da treffen sich eigentlich alle Bücher mit drinnen. Es ist der 2. Korintherbrief. 2. Korinther. Ich lade euch ein, ihn mal aufzuschlagen. 2. Korinther. Korinther 5, Vers 17. Man könnte eigentlich fast schon sagen, wenn man den kennt, könnte man sagen, das ist der nächste Vers von Offenbarung 21, oder? 2. Korinther 5, Vers 17. Aber jetzt achtet mal an den Unterschied zu Offenbarung 21, 5. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Da heißt nicht, da ist alles repariert worden. Da heißt es auch nicht, ein bisschen ist repariert worden. Sondern da heißt, alles ist neu geworden. Doch was ist jetzt der Unterschied zwischen 2. Korinther 5 und Offenbarung 21? Was ist da der Unterschied? Merkt mir, da ist ein Unterschied mit der Zeitformel. Bei Offenbarung 21 sagt der Vater selbst, ich werde alles neu machen. Wie heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17? Gegenwartsform. Du bist neu geworden. wenn du in Christus bist. Das ist die einzigste Bedingung. Da steht nicht, wenn du viel spendest. Da steht nicht, wenn du irgendwie zig Jahre es geschafft hast, im Glauben zu bleiben. Nein, wenn du in Christus bist, bist du neu. Wir haben zwei gute Stellen, um zu gucken, ob du oder ich in Christus bin. Und Achtung, das ist auch kein Selbstläufer, in Christus zu sein. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht Werksgerechtigkeit predigen, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber oftmals wird es immer so ausgelutscht. Naja, komm in die Gemeinde, mach deine Andacht und gut ist. Sind alles wichtige Dinge, keine Frage. Aber in Christus sein ist noch viel mehr wie das. Ach, das ist, wenn man Hirn wie ein Sieb hat, hat man die Dinge nicht immer auswendig im Kopf. Galater 2. Galater 2. Und dort müsste es der Vers 19 und 20 sein. Vers 20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Lebst du für Christus? Aber nicht am Sabbat, sondern immer, immer ständig. Du wachst auf, du gehst ins Bett, immer. Du bist für Christus ein Diener. Dann bist du in Jesus. Geschwister, manchmal ertappe ich mich, dass ich nicht in Christus bin. Ganz ehrlich. Ich habe eine Begebenheit, wir hatten vor einem Monat Sommerfest von der Arbeit und ich blödel bete noch in der Früh, dass ich ein Zeugnis bitte sein kann. Ich habe das zu dem Zeitpunkt ernst meint. Also man zieht sich schick an, man geht mit der ganzen Arbeit nach Regensburg, fährt da ein bisschen schön mit dem Schiff und ich denke mir, Herr, es sind jetzt schon einige Stunden vergangen, also viel Zeit habe ich nicht mehr, ne? Aber es kann jetzt auch nicht dein Sinn sein, da jetzt einfach sagen, ach, weißt du was, wollen wir mal einen Bibelvers lesen. Ja, kann ich schon machen, aber die Resonanz wird eher sein, dass die Leute sagen, aber wisst ihr was, mit was ich nicht gerechnet habe, ist, dass Gott meine Chefin benutzt, dass ich den Mund aufmache. Damit habe ich nicht gerechnet. Da war ich unvorbereitet. Meine Chefin kommt plötzlich, wir waren alle so da, haben gewartet, bis das Schiff uns extra von Regensburg wieder mitnimmt. Da steht sie so da und sagt, ey, ich habe erst letztens wieder was über die Adventisten gelesen. Und ich habe mir gedacht, oh, Hilfe, Hilfe, bitte bloß nicht. Was willst du denn gelesen haben? Dass ihr länger lebt wie die anderen. Ich habe das gelesen in der amerikanischen Zeitschrift, habe ich das gelesen. Adventisten in USA nachweisbar, ich glaube 2, oder 3,5 Jahre, irgendwas hat es mir gesagt. Ja, aber was machst du, wenn du unvorbereitet bist? Mal auf die Ernährungsbotschaft hatte ich jetzt so gar keine Lust, mit ihr dazu drüber zu reden. Ich habe mich dann zu Hause geschämt und habe gesagt, Herr, ich war nicht in Christus. Du hast alles vorbereitet. Du wolltest jetzt irgendwie übers Kreuz reden und ja, vielleicht nur über den Paulus und am besten noch über Offenbarung. Nein, da war die Botschaft, die war da empfänglich. Pustekuchen, Dominik ist nach Hause gegangen. Vielleicht einen halben Satz so rausgestammelt, irgendwie schlampert dahergesagt. Merken wir, wenn manchmal jemand sagt, ah, du bist doch in Christus. Ja, überprüf's, ob du wirklich in Christus warst. Anderer Text, Römer Kapitel 6, Vers 11. Nehmen wir noch den Vers 10 mit. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünden gestorben. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. bist du der Sünde gestorben. Achtung, da heißt nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Stopp, ne? Es ist komplett anderer Satzbau. Aber dass du von deinem Herzen erstmal sagst, ich will mit Sünde nichts zu tun haben. Heißt nicht, dass du plötzlich trotzdem ein Ei fällst. Sagt der Text gar nicht. Aber dein Sinn her, du willst damit nichts zu tun haben. Bin dem abgestorben, weg. Kannst du das sagen? Wenn ja, dann bist du in Christus Jesus. Und für Gott bist du die beste Missionsgeschichte, damit Gott dem anderen auch zeigen kann, dass auch Offenbarung 21 passieren wird. Denn Gott will erst dich und mich neu machen und danach macht er dein Umfeld neu, wo du wohnen kannst. Aber es geht nicht andersrum. Du kannst nicht erst im neuen Jerusalem sein und danach macht dich Gott neu. Nein, du bekommst einen neuen Körper, keine Frage, damit du Gott schauen kannst, keine Frage. Aber deine Gesinnung, dein Charakter, der muss hier neu sein, damit Gott auch deine Umgebung neu machen kann. Merken wir, wir tun oft als Adventgemeinde oft immer, schau nicht auf Menschen, schau auf Jesus. Und ja, das stimmt. Aber es ist nachvollziehbar, wenn der draußen sagt, ja, wenn ich niemanden aber sehe, der wirklich eine neue Veränderung erlebt hat, ja, warum soll ich dann das Glauben von Straßen von Gold? Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Klar kannst du ihm sagen, schau nicht auf mich, schau auf Jesus. Aber der sagt auch, du, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich muss erst mal nach dem gehen, was ich sehe. Ich habe noch keine Erfahrungen mit dem gemacht. Und wenn er nach dem guckt und er sieht immer nur bumm, 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 keine Veränderung, ja, dann wird für ihn auch Offenbarung 21,5 keine Veränderung sein. Er wird sagen, sowas gibt's nicht. Aber wenn er sieht, dass du neu geworden bist, anders geworden bist, dann zieht es den anderen zumindest die Socken aus. Ob er das dann annimmt, ist seine Entscheidung. Aber er kann es zumindest erstmal nicht leugnen, dass du selber von dem Evangelium neu geworden bist. Ich finde es immer so schön, wenn meine Freunde den Rainer anschauen und sie kennen ihn noch, wie er vor 15, 12, 10, 20 Jahren war. Keinerlei Begründungen mehr. Selbst wenn ich ihm Geld geben hätte, irgendwann wäre der normale Mensch wieder kommen, Geld wäre ausgegeben, er wäre wieder so wie früher, oder? Also Gehirnwäsche klappt nur eine gewisse Zeit. Danach kommt es ich wieder vor. Aber einer, der beständig lebt, da kommt dann kein mehr, du, das ist eine Lüge. Am Anfang hieß es immer, du bist der Gehirnwäsche aufgesetzt worden. Den Satz höre ich nie mehr. Denn sie wollen es greifen, wie kam das? War doch einer von ihnen. Der Dominik hat doch immer die Märchen erzählt. Merk mir, was du für eine Mission machst, wenn du selbst neu geworden bist. Dann bist du für den anderen eine lebendige Mission. Gut, wir gehen wieder zur Offenbarung 21, Vers 5 zurück. Denn auch das gehört in den Einschub dazu. Denn nach Vers 5 kommt leider auch Vers 6. Und den möchte ich auch nicht hintergehen. Denn es klingt alles so schön. Aber nach Vers 5 kommt auch Vers 6. Die Bedingungen, dass du und ich bei diesem neuen Jerusalem dabei bist. Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Das ist erstmal das Bild, was Johannes verwendet für denjenigen, der oben im Himmel dabei sein darf. Der Durst hat. Wann habe ich Durst? Wenn ich merke, dass die Quelle, wo ich getrunken habe, nicht mehr hält, oder? Dann komme ich nämlich wieder und wieder und wieder. Aus welcher Quelle trinkst du? Ich kann euch sagen, als ich 18 war und ausgelernt war und ja, man ist am Abend ein bisschen länger in der Arbeit geblieben, um sich beim Chef so ein paar gute Punkte, ihr kennt es. Und irgendwann sagt der Chef, du Dominik, weißt du was? Ich schätze das sehr an dir, du hättest ja auch nach Hause gehen können. Hier. Und zeigt mir seinen Autoschlüssel. Ich war sprachlos, denn der hatte einen BMW Z1. Er hat gesagt, nimm ihn dir. Das ganze Wochenende für dich. Ich bin mit dem Auto eingestiegen und ich habe sofort mich in das Auto verliebt. Da, wenn mir einer von euch gekommen wäre, dass ich dürstend wäre. Hey, ich habe aus dieser Quelle getrunken. Aber wann bin ich wieder durstig gewesen? Als es Montag früh war, oder? Und ich dem das Ding zurückgeben musste. Oder anders ausgedrückt, wenn du irgendwann keine Freude mehr dafür empfindest. Wenn es leer wird. Johannes sagt, der, der oben im Himmel dabei sein kann, ist der, der durstig ist. Der sagt, ich hab's begriffen, dass die weltlichen Güter mir meinen Durst nicht stillen. Gut, was passiert denn aber dann, wenn ich durstig bin? Weil der Johannes hört hier jetzt nicht auf. Weil es gibt viele, die jetzt vielleicht sagen würden, ja okay, das habe ich auch begriffen. Geld allein macht nicht glücklich. Gesundheit allein macht nicht glücklich. Gut, eine gute Ehe vielleicht schon, aber irgendwann gibt es auch mal Probleme in der Ehe. Ne? Also was ist es dann, was glücklich macht? Johannes geht weiter, was aus dem Durst heraus dann passiert. Merken wir, das ist nur dieser Einschub immer. Danach, ab Vers 10, geht es wieder mit dem neuen Jerusalem los. Aber dieser Einschub, der ist so extrem wichtig. Damit du und ich dabei sein dürfen. Vers 6, zweiter Teil. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Nur bis hierhin. Also, wenn du durstig bist, und zu Jesus kommst und er dir die Quelle des Wassers geben will, des Lebens geben will, dann führt es zur Überwindung. Dass du Überwinder werden wirst. Aber wen soll ich denn überwinden? Was war denn vor Kapitel 21 und 20? Da war was von einem Bild die Rede, von einem Tier die Rede. Den überwunden. Also Menschen, die dich zwingen wollten, nicht zu trinken von der Quelle des Lebens. Menschen, die dich gezwungen haben wollten, nicht in dieses Jerusalem gehen zu wollen. Diese zu überwinden. Aber du wirst nicht überwinden, wenn du nicht durstig vorher bist. Das ist die entscheidende Logik dahinter. Wir haben einen Text, wie man Überwinder wird. Offenbarung Kapitel 12. Ihr kennt den Text alle. Ich will mich jetzt aber auf diesen Text gar nicht so versteifen, weil es gar nicht jetzt so mein Schwerpunkt war. Aber ich möchte ihn trotzdem nennen. Ja? Offenbarung 12, Vers 11. Aber ihr kennt ihn. Ist jetzt kein geheimer Text oder ein Text, den nur wir Adventisten kennen, sondern der ist eigentlich bekannt. Da heißt es, und sie haben ihn überwunden. Wie? Wegen des Blutes des Lammes. Das ist das Erste. Also nicht überwunden, weil du so toll bist. Auch nicht überwunden, weil du stark selber bist. nicht überwunden, weil du eigene Werke hattest. Und hier verabschieden wir schon viele. Weil wie oft möchten gern Menschen gerettet werden, weil sie sich so angestrengt haben. Weil sie so toll sind. Weil sie vielleicht so viel gemacht haben. Deswegen ist der Katholizismus ja so beliebt. Weil du durch eigene Werke dir was verdienen kannst. Und es ist eigentlich der Wunsch jedes Menschen, sich selber heraus irgendwie erlösen zu können. Wer sagt denn gern bitte? Macht eigentlich vom Menschlichen her eher ungern jemand. Aber hier haben wir es. Es geht nicht durch deine eigene Kraft. Unmöglich. Sondern wegen dem Blut des Lammes. Wegen seinem Kreuz, was er für dich aufgebracht hat. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du überwinden kannst. Weil er es gemacht hat und er dir seine Kraft schenken möchte. Aber jetzt gibt es die Nächsten, die jetzt hier einen Punkt machen. Aber da steht kein Punkt. Moment mal, kann es zwischen dem Blut des Lammes noch was dazugeben? Geschwister, der Vers hört hier nicht auf. Da steht auch nicht ein Oder, dass du dir jetzt raussuchen kannst, welche Sachen gefallen dir, sondern da steht immer ein Und. Und bedeutet, du musst das andere noch mit dazunehmen. Was muss ich noch mit dazunehmen? Und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Also mit anderen Worten, das, was du lebst, muss auch sichtbar werden, hörbar werden. Es ist rausgekommen aus dir. Du hast auch danach gelebt. Und jetzt steht da aber immer noch ein Und. Da steht jetzt, wenn es jetzt wenigstens ein Punkt gäbe, aber da steht immer noch ein Und. Also mit anderen Worten, da muss noch was dazukommen. Weil was magst du jetzt, wenn du in einer Zeit lebst, die sogar dein eigenes Leben dafür in Besitz nehmen wollen. Wir sagen, ist okay, wir haben deinen Missionsgeist gesehen, wir haben gesehen, du lebst danach, ganz toll, wir haben gesehen, du hast dich taufen lassen, ganz toll, wir haben gesehen, du lebst mit Jesus, aber jetzt ist Schluss. Sonst machen wir mit dir Schluss. Deswegen steht da noch ein Und. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Kann man manchmal nicht glauben, oder? Ihr eigenes Leben war ihnen weniger wert wie das himmlische Leben, das ewige Leben. Und wenn wir jetzt so sagen, wow, toll, solche Männer, oder? Super. Geschwister, das begreife ich irgendwie noch, ja, weil die auf das Unsichtbare geguckt haben. Aber wisst ihr, was ich nicht mehr begreife? Wenn du in deine Weltkriegsgeschichte siehst, wo Menschen sich angeboten haben, sich zu opfern, damit eine neue Regierung kommt und die danach, die es alles besser haben, das verstehe ich nicht mehr. Da gab es welche, die gesagt haben, du, pass auf, der Adolf Hitler muss weg. Das geht nicht mehr. Der bringt ganz Deutschland in Verruf. Und da haben sich welche angeboten. Die haben gesagt, du, dann schaue ich, vielleicht mach's ich. Aber dann habe ich mir die Frage gehabt, ja, aber bist du doof? Du kommst ja dann um bei dem Attentat. Du bist ja dann nicht mehr dabei. Und dann kommt die Begründung, aber dann gibt es ein neues Deutschland, ein besseres. Wir können so viel retten. Und ich sage mir, wow. Der hat gar keine christlichen Motive. Bei dem ging es gar nicht um Jesus Christus. Bei dem ging es nur einfach, dass Deutschland nicht zugrunde geht. Merken wir, es schaffen es weltliche Menschen mit so einem Denken. Glaubst du nicht, dass es dann Christen noch viel mehr schaffen in der Endzeit zu sagen, und selbst wenn sie mir das Leben nehmen, das Ewige können sie mir nicht nehmen. Das ist ein Unterschied, oder? Gut, wir gehen wieder zur Offenbarung 21. Jetzt kommt der Höhepunkt, nachdem Gott der Vater gesprochen hat, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Achtung, Vers 3 kommt dieser Text vor, aber in Vers 3 steht er ein bisschen anders. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was ist der Unterschied zwischen Vers 3 und am Schluss von Vers 6? Hält ihr mal, was ist der Unterschied zwischen Vers 3 und Vers 6?
Und Vers 3 heißt, ich sag, mein Volk sein, und in Vers 7 heißt dann, bei mir wird sein Sohn sein.
Genau, das heißt, im Vers 3 geht es noch ums Kollektive, ums Allgemeine. Ums Volk Gottes. Aber in Vers 6 heißt es, er wird dein Gott sein. Das heißt, selbst wenn keiner dabei wäre, aber du durstig bist, du allein hungrig wärst, du allein Überwinder wärst, bist er dein persönlicher Gott. Das ist der Höhepunkt der Erlösung. Gott ist bei dir, mit dir, neben dir und vor dir. Du lebst nicht mehr in der Verlobung, wo der Vater von uns getrennt ist, weil wir sterben würden, wenn wir ihn sehen würden. Du bist mit ihm zusammen. Auch das Unvorstellbare, dass der Vater dieses Jerusalem auf die Erde kommen lässt. Dort, wo doch die Sünde begann, dort kommt das neue Jerusalem hin. Dort, wo der Sohn selbst Mensch wurde, dort kommt das Jerusalem hin. Dort, wo Jesus die Natur annahm, da kommt das Jerusalem hin. Dort, wo sie ihn gekreuzigt haben und der Vater nicht eingreifen durfte, dort kommt das neue Jerusalem hin. Nicht oben bei den umgefallenen Welten, nicht bei Engel Gabriel. Hier merken wir, wie Gott dich dabei haben will, dass du dabei bist. Verstehen wir jetzt diesen Einschub, der so wichtig ist? Natürlich sollen wir uns auch mit den Straßen aus Gold, keine Frage. Aber der Einschub von Vers 5 bis 8, der ist eigentlich das Entscheidende. Kommen wir jetzt zu dem schrecklichen Vers. Ja, Vers 8. Was wäre jetzt, Geschwister, das Gegenteil von durstig und überwinden? Das hat mir die Socken auszogen. Normalerweise im Deutschen, wenn du jetzt aufzeigen willst, die andere Schicht, die jetzt nicht ins Reich Gottes kommt, würdest du doch sagen, das sind die Undurstigen, oder? Die Nicht-Überwinder, oder? Aber Johannes nennt sie anders. Es kommt auch nur hier im Neuen Testament vor. Es ist erschreckend, wie Johannes sie nennt. Vers 8. Aber die Feiglinge, oder andere Übersetzung, den Feigen und Ungläubigen. Also, Feigling in Verbindung mit Unglauben. Da geht es jetzt nicht um Menschen, die Angst hatten, dass sie für Gott nicht mehr gut genug waren. Das ist hier nicht mit Angst gemeint. Geht es auch nicht um Menschen, die Angst haben, ich könnte ja sündigen. Um diese Angst geht es auch nicht. Sondern es geht um Angst in Verbindung mit Unglauben. Das heißt, Menschen, die es nicht geglaubt haben, die Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen und Angst hatten, dass das Tier und das Bild des Tieres ihnen was wegnimmt und Gott nicht eingreift. Dass Gott vielleicht für Walter Veit eingreift oder für deinen Gemeindeleiter eingreift, aber doch nicht für mich, obwohl ich doch gerade in der Situation bin. Für die ist dieser Vers geschrieben. Die sagen, für andere ist Gott da, aber doch nicht für mich. Aber wie heißt es in Hebräer 11, Vers 6? Was ist der Glaube? Wir können es kurz aufschlagen. Hebräer 11, Vers 6. Den Teil vergisst man oft immer bei Hebräer zu verwenden. Hebräer 11, Vers 6. Ihr kennt den Text. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben. Achtung! Dass er da ist. Damit haben wenige ein Problem. Aber jetzt. Und, nicht oder, und, das heißt, da kommt wieder was dazu. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist das Problem bei denen. Die sagen, ich stehe jetzt im Kampf mit dem Tier und dem Bild des Tieres allein da. Die nehmen mir Haus und Hof weg. Und was mache ich, wenn Gott mir nicht hilft? Stehen wir jetzt? Das Gegenteil von durstig? Feiglinge und Unglauben? Geht es nicht um Heiligenangst, dass ich vielleicht eine Sünde hätte oder ich vor Gott nicht gut genug wäre? Sondern geht es einfach darum, dass Gott mir persönlich hier jetzt nicht helfen wird. Deswegen entscheide ich mich doch für das Tier, doch für das Bild des Tieres. Kommen wir zum Schluss. Den größten Wunsch Jesus am Schluss in Johannes Kapitel 17 wird aufgezeichnet. Das letzte Gebet aus dem Johannesbuch, was er seinen Vater bittet. Johannes 17, Vers 24. Der größte Wunsch von Jesus selbst. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesu Wunsch ist es, dass du mit ihm in diesem neuen Jerusalem lebst. Ist das auch dein Wunsch? Sag nicht so leicht ja. Denn es gibt noch jemand, der leicht ja gesagt hat. Und ich bin eigentlich dankbar. Wer kennt denn den Kirchenvater Augustinus? Bekannt eigentlich im 4. Jahrhundert nach Christus. Und der hat mal ein Gedankenexperiment gemacht. Da hat es mir die Socken ausgezogen. Ich werde Ihnen jetzt euch gleich die drei Zeilen vorlesen. Er hat einfach gesagt, woher weiß ich das, dass das mein Wunsch ist? Aber dieses Gedankenexperiment kam im Zusammenhang vor, was echte Liebe ist. Er hat sich Gedanken gemacht. Was ist echte Liebe? Ist natürlich gleich zu Vater, zu Mann und Frau gegangen. Zur Gemeinde, Christus und die Gemeinde. Er hat gesagt, wie kann ich das erklären? Was ist echte Liebe? Und er kam auf dieses Gedankenexperiment. Und die kann zum Glück jeder für sich selber beantworten. Auch ich beantworte sie mir für mich selber. Da schreibt er in diesem Gedankenexperiment, stell dir vor, Gott macht mit dir persönlich einen Deal. Er sagt, du kannst alles haben, ewiges Leben oben im Himmel, alles. Dir wird oben im Himmel nicht langweilig werden. Du kannst fliegen oben, kriegst unsterbliches Leben. Schaust auch genauso schön aus wie die anderen alle. Es wird dir auch nichts als Sünde gelten, weil du nur oben sein wirst. Nur eins nicht. Du wirst mein Angesicht im Himmel nie sehen. Sonst ist alles gleich wie bei den anderen. Gleicher Ort, gleiche Eigenschaften, alles andere. Nur du wirst mich immer nie sehen. Würdest du es unterschreiben? Würdest du sagen, klar doch, ich kann doch hier auch nicht sehen. Das ist ein super Deal, mache ich sofort mit. Oder würdest du sagen, nee, dem, dem ich alles zu verdanken habe, darf ich in aller Ewigkeit nie anschauen? Da mache ich nicht mit. Das war für ihn das Experiment, für sich selber, um herauszufinden, was Liebe ist. Ob das der wirkliche Wunsch auch von dir ist, mit Jesus und dem Vater für immer zu leben. Klar, man kann jetzt über dieses Experiment denken, wie man will. Ich fand es ziemlich interessant. Gut, Geschwister, ich möchte mit dem letzten Vers schließen. Nochmal Offenbarung 21. Den schönsten Vers. Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Das wünsche ich euch und auch mir, dass wir Kind Gottes sind und oben im Himmel den Vater selber sehen. Gott segne euch. Amen. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir, dass du dich für diese Worte verbürgt hast. Du hast es selbst geschrieben, du hast es selbst dem Johannes gezeigt. Herr, danke, dass du auch gesagt hast, er soll es aufschreiben, denn es ist gewisslich und wahr. Vater, wir werden einmal nie Abschied nehmen, weil wir für immer zusammen sind. Vater, wir bitten dich, dass du uns aber hier auf dieser Erde in Christus neu machst, damit wir auch oben ein neues Jerusalem bekommen. Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Du lässt dieses Jerusalem sogar auf diese Erde kommen, wo alles seinen Anfang nahm, mit der Sünde, mit dem Tod, mit der Kreuzigung. Herr, was bist du für ein gnädiger Gott? Bitte helfe uns. Und wenn wir keinen Durst haben, weil wir zufrieden sind mit den Quellen von dieser Welt, dann bitte ich dich, mach uns zu Dürstenden. Zeig uns, dass wir Durst haben. Zeig uns, mach unsere Augen auf. Denn anscheinend hat Laodicea keinen Durst. Bitte helfe uns, dass wir diesen Durst verspüren, und mach du uns durch Jesus Christus zu überwinden. Hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.